Ja, also du weißt schon, wenn wir normalerweise so an Survival-Horror denken, ne, dann haben wir da ja meistens ein extrem klares, fast schon actionreiches Bild im Kopf.
Oh ja, absolut. Meistens eher so die Richtung Resident Evil oder so.
Genau, man hat da irgendwie eine Schrotflinte mit exakt zwei Patronen, ein völlig deformiertes Monster bricht da krachend durch die Wand und man drückt einfach ab. Es ist halt ein physisches Problem mit einer sehr physischen Lösung.
Oder man entscheidet sich halt im Bruchteil einer Sekunde für die Flucht. Ja, das ist immer diese klassische, tief in uns verankerte Kampf- oder Fluchtreaktion.
Richtig, das haben Videospiele ja seit Jahrzehnten quasi perfektioniert. Aber dann betrittst du plötzlich die Welt von Deadly Shave.
Und da sieht die Sache dann komplett anders aus.
Ja, extrem. Da ist diese tröstliche Schrotflinte plötzlich einfach weg. Niemand gibt dir ein Medkit oder so. Stattdessen, und das musst du dir mal reinziehen, drückt man dir einen dreckigen Wischmopp, eine Flasche Glasreiniger und so einen Staubwedel in die Hand.
Ein absolut absurdes Bild für ein Horrorspiel, wenn man ehrlich ist.
Total. Und genau deshalb nehmen wir uns heute mal dieses riesige Konzeptdokument, die Steam-Daten und die Website von diesem kommenden Indie-Spiel vor.
Entwickelt von Hatchas, genau. Ein Solo-Entwickler, was das Ganze noch beeindruckender macht.
Ja, Wahnsinn. Und unser Ziel ist es heute herauszufinden, warum uns profane Hausarbeit plötzlich mehr Angst einjagen wird als jedes noch so abscheuliche Monster. Also lass uns das mal aufschlüsseln. Wie genau verwandelt man Putzen in echten Horror?
Der Schlüssel liegt da im ständigen psychologischen Überlebensdruck. Es geht hier nämlich nicht um billige Jumpscares, wo dir was ins Gesicht springt.
Zum Glück, die hänge ich langsam echt über.
Ja, geht mir auch so. Es ist vielmehr eine reine Zermürbungstaktik. Und um das direkt mal am Anfang für alle festzuhalten, wir sezieren heute ausschließlich die Spielmechaniken und das strukturelle Fundament.
Genau, das ist ein hochheiliges Versprechen an dich da draußen. Diese Analyse bleibt absolut spoilerfrei.
Die tiefsten Geheimnisse der Story bleiben komplett unangetastet.
Richtig, also diese großen Enthüllungen, die das Spiel bietet, die lassen wir komplett weg. Das Erlebnis soll für dich nämlich völlig frisch sein, wenn du diese Hölle da selbst betrittst.
Absolut. Aber um überhaupt greifen zu können, warum dieser Wischmob unsere einzige echte Überlebensstrategie ist, müssen wir uns vielleicht erstmal ansehen, wer dieses verdammte Ding überhaupt in der Hand hält.
Ja, das ist super wichtig. Wir schlüpfen nämlich in die Rolle von Ashley. Das ist ein 21-jähriges, ziemlich rebellisches Gothic Girl.
Mit einem eigenen Tattoo-Studio, richtig?
Genau. In ihrer Heimatstadt Amberwick. Und sie hat halt so eine tiefe, fast schon obsessive Faszination für Okkultismus. Ich stelle mir Ashley echt vor wie so eine, naja, wie so eine extrem kratzbürstige Katze.
Ein schöner Vergleich. So jemand, der sich ungern was sagen lässt.
Exakt. Jemand, der ihr ganzes Leben lang jede gesellschaftliche Regel irgendwie gebrochen hat. Die hat immer ihren Willen durchgesetzt. Und nun wird sie plötzlich in so einen goldenen, aber absolut tödlichen Käfig gesperrt.
Ja, und ihr normaler Trotz funktioniert da einfach nicht mehr. Dieser Trotz, mit dem sie sonst jede Konfrontation gewinnt, der zerschellt auf dieser Whaleshore Island einfach an der harten Realität.
Weil sie da Gefangene in der Villa von diesem sogenannten Hausherrn ist.
Richtig. Und dieser rebellische Trotz wird da fast zu ihrem größten Verhängnis. Der Entwickler Hatchas baut hier nämlich einen wirklich brillanten narrativen Kontrast auf, der diese Isolation von Ashley noch viel spürbarer macht.
Ah, du meinst ihre beste Freundin, oder?
Ganz genau, Serafina.
Ja, Serafina ist 23 und fungiert da quasi als emotionaler Anker in der fernen Heimat. Sie betreibt einen eigenen Okkultladen.
Sacramenta Malefica heißt er.
Genau der. Und witzigerweise liegt er direkt gegenüber von Ashleys Wohnung in Amberwick. Also wenn Ashley aus ihrer Tür tritt, schaut sie im echten Leben direkt auf Serafinas Laden.
Aber charakterlich könnten die beiden echt nicht unterschiedlicher sein, ne?
Oh Gott, ja. Serafina ist das absolute Gegenteil von dieser kratzbürstigen, lauten Rebellin. Sie ist so eine exzentrische Einzelgängerin, die Menschenmassen und soziale Kontakte völlig meidet.
Romantik übrigens auch, das wird im Konzeptdokument extra betont.
Ja, alles, was sie will, ist absolute Ruhe. Sie will sich einfach nur auf ihr Studium von alten, okkulten Texten konzentrieren. Und auf die Kartografierung von, wie war das Zitat?
Energetischen Anomalien.
Genau, energetischen Anomalien. Also wenn das nicht eins zu eins nach dir klingt, dann weiß ich auch nicht. Du sitzt doch auch am liebsten alleine mit deinen Büchern rum.
Haha, na vielen Dank auch. Aber ja, okay, ein bisschen was von dieser forschenden Intellektuellen habe ich vielleicht. Wir sehen hier im Grunde so eine klassische Operator-Agent-Dynamik.
Wie man sie aus so Spionage-Thrillern kennt, meinst du?
Exakt. Auf der einen Seite hast du Ashley, die impulsive Macherin, die sich draußen an vorderster Front in Schwierigkeiten bringt.
Und auf der anderen Seite Serafina.
Genau. Die ruhige Intellektuelle im sicheren Hafen der Heimat, komplett umgeben von ihrem okkulten Wissen. Der grausame Haken an dieser Dynamik in Deadly Shaft ist allerdings,
dass der Operator völlig isoliert ist.
Richtig. Ashley ist in dieser Villa komplett auf sich allein gestellt. Es gibt keinen rettenden Funkspruch aus der Heimat. Nichts.
Keine Warnung vor den Wachen, keine Tipps, null. Nur sie, dieser psychopathische Hausherr und eine endlose Checkliste an Hausarbeiten.
Und damit sind wir beim absoluten Kerngameplay.
Ey, lass uns darüber reden. Das hat mich beim Durcharbeiten von diesem Dokument wirklich ungläubig auf den Monitor starren lassen. Ashley überlebt in der Gewalt dieses Entführers eben nicht durch, weiß ich nicht, heimliche Attentate auf die Wachen oder so.
Nein, sie muss putzen.
Sie muss putzen. Wir sprechen hier von einer gigantischen Liste mit 50 verschiedenen Aufgaben. 50. Betten abziehen, kochen, Kaffeemaschinen entkalken. Ich meine Kaffeemaschinen entkalken, Silber polieren, diesen riesigen Pool reinigen, Rasen mähen.
Es ist im Grunde ein Vollzeitjob.
Ja, hallo, ich hasse es ja schon, meine eigene winzige Wohnung hier aufzuräumen. Stell dir mal vor, du wischst für deinen psychopathischen Entführer penibel den Kühlschrank aus, während der dir sprichwörtlich im Nacken sitzt.
Es ist eine völlig surreale Situation.
Mein erster Gedanke war da ehrlich gesagt, wird das nicht nach so einer Stunde ein sterbenslangweiliger Grind?
Also diese Gefahr besteht bei sich wiederholenden Aufgaben in Videospielen ja immer, ne? Das repetitive Element ist aus Designsicht extrem riskant.
Total. Wie verhindert Hatches das denn?
Er umgeht diesen Grind-Faktor, indem er die Hausarbeit eben nicht als lästiges, angeklebtes Minispiel inszeniert. Es ist deine überlebenswichtige Tarnung.
Okay, wie genau funktioniert das mechanisch?
Das Spiel operiert mit einer zentralen Mechanik, die sich Social Status nennt. Man kann sich das im Grunde wie so einen permanenten Misstrauensbalken des Hausherrn vorstellen.
Verstehe. Also je fehlerfreier ich das Silber poliere, desto weniger misstrauisch ist dieser Psychotyp.
Pragmatisch betrachtet ja. Erledigst du deine Pflichten wirklich tadellos und zeigst blinden Gehorsam, dann steigt deine Loyalität bei ihm.
Und was bringt mir das im Spiel?
Naja, er lässt dich dann eher mal in Ruhe. Die Überwachungskameras auf den Fluren reagieren dann vielleicht einen kleinen Hauch träger auf deine Bewegungen, wenn du dann doch mal schleißt.
Ah, okay. Aber wenn ich jetzt meine kostbare Zeit nutze, um heimlich diese riesige Villa zu infiltrieren und nach Auswegen zu suchen.
Dann bleiben die Betten eben ungemacht und der Staub bleibt liegen. Der Hausherr bemerkt das natürlich.
Und dann sinkt dieser Balken.
Rasant. Und wenn der Social Status unter diese kritische Grenze von 20% fällt, dann greift das System hart durch.
Was passiert dann?
Dann droht dir der sofortige Zellenarrest unten im Keller.
Boah, okay. Das heißt, es zwingt mich als Spieler in so ein ununterbrochenes, richtig nervenaufreibendes Zeitmanagement.
Exakt. Du nutzt das Putzen im Grunde als Alibi für deine Stealth-Ausflüge. Du kaufst dir mit der Arbeit Zeit für die Flucht.
Wahnsinn. Und als ob dieses Versteckspiel mit dem Staubtuch nicht schon stressig genug wäre, wirft dir das Spiel auch noch ein absolut unerbittliches Ressourcensystem an den Kopf.
Oh ja, das hat.
Genau. Also deine Bildschirmanzeigen, die sind thematisch super passend im Stil von so feindlichen Überwachungskameras gehalten. Und da siehst du nicht nur deine Gesundheit, Hunger und Durst.
Das wäre ja noch Standard für Survival-Spiele.
Richtig. Aber du musst da auch deine Stamina, also die kurzfristige Ausdauer, im Auge behalten. Und hier wird's meiner Meinung nach echt fies, ein Wert namens Erschöpfung oder eben Exhaustion.
Das ist ein sehr feiner, aber extrem wichtiger Unterschied im Spieldesign.
Erklär das doch mal kurz. Warum sollte mich dieser Erschöpfungswert so viel mehr in Panik versetzen als einfach nur ein sinkender Lebensbalken?
Weil Ausdauer und Erschöpfung hier zwei völlig unterschiedliche Zeitleisten deiner körperlichen Verfassung simulieren.
Okay.
Deine normale Stamina, die regeneriert sich ja, sobald du aufhörst zu rennen und einfach mal kurz durchatmest. Das kennt man aus absolut jedem Actionspiel.
Ja, Balken leer, kurz stehen bleiben, Balken wieder voll.
Genau. Die Erschöpfung hingegen ist eine langfristige, echt schleichende Belastung deines Körpers. Jede körperliche Aufgabe, also Holzhacken im Garten, diese dicken Teppiche staubsaugen, das treibt diesen Wert unweigerlich in die Höhe.
Und wie kriege ich den wieder runter?
Das ist der Clou. Der baut sich nur durch echten, tiefen Schlaf in der Nachtphase wieder signifikant ab.
Warte mal, was ist, wenn ich Ashley tagsüber einfach mal für so 5 Minuten auf einen bequemen Sessel im Wohnzimmer setze? Hilft das nicht?
Das bringt dir mechanisch fast gar nichts.
Ernsthaft?
Ja. Es verbrennt dir extrem kostbare Ingame-Zeit, in der du eigentlich putzen oder eben nach einem Ausweg suchen müsstest. Und es senkt diesen Erschöpfungswert kaum merklich.
Krass. Das System zwingt dich also permanent in eine brutale Zwickmühle.
Richtig. Arbeite ich weiter, um mein Alibi aufrechtzuerhalten, riskiere aber, dass Ashley vor lauter Erschöpfung extrem langsam wird und vielleicht sogar kollabiert.
Oder ruhe ich mich aus und riskiere diesen tödlichen Arrest, weil ich mein Pensum nicht schaffe.
Genau diese Entscheidung triffst du um Minutentakt. Und paradoxerweise fungiert die Arbeit hier auch als psychologischer Anker.
Wie meinst du das?
Wenn du putzt, sinkt Ashleys mentaler Stresslevel tatsächlich ein bisschen, weil sie in all dem Horror und Chaos eine klare, vorgegebene Struktur hat.
Okay, das ist psychologisch echt ziemlich deep. Aber weißt du, was ich noch viel perfider finde?
Schieß los.
Wie diese Pflichterfüllung vom Spiel überhaupt inszeniert wird. Ich meine, in normalen Spielen drückst du eine Taste an der Kaffeemaschine, so ein kleiner Ladekreis füllt sich und zack.
Ein kleiner Sound ploppt auf.
Genau, ein Interface-Sound ploppt auf, grüne Schrift erscheint auf dem Bildschirm, Aufgabe erledigt, du bekommst deine Erfahrungspunkte und gehst total zufrieden weiter.
Dieses typische Gamer-Dopamin, ja?
Ja, aber in Deadly Shafts kannst du das komplett vergessen, da gibt es das nicht. Du putzt da diesen Raum und hast absolut keine Ahnung, ob das, was du gerade getan hast, für das Spiel überhaupt ausreicht.
Ich finde, das ist eine fantastische Designentscheidung von Harchas.
Das ist purer Terror.
Ja, aber eben bewusster Terror. Die Entwickler rauben dir völlig bewusst dieses visuelle Feedback. Stattdessen implementieren sie diese persönliche Inspektion.
Oh mein Gott, diese Inspektionen. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, nur beim Lesen von diesem Dokument.
Erzähl mal, wie läuft das ab?
Also, wenn die Zeit für die Inspektion gekommen ist, dann blendet die Hintergrundmusik komplett aus. Es herrscht plötzliche absolute Stille in dieser riesigen Villa.
Und dann hörst du nur seine Schritte, oder?
Ja, du hast nur diese langsamen Schritte. Der Hausherr kommt persönlich in den Raum, in dem du gearbeitet hast, und schaut sich um. Du stehst da völlig regungslos daneben und schwitzt Blut und Wasser.
Und es gibt kein UI-Pop-up?
Nichts. Du kriegst nur sein verbales Feedback. Wenn er dann nach einer gefühlten Ewigkeit sagt, akzeptabel, dann darfst du wieder atmen.
Und wenn nicht?
Sagt er aber eiskalt. Das ist inakzeptabel. Ja, dann hast du ein massives Problem.
Das erzeugt reine, ungefilterte Paranoia beim Spielen. Du verlierst komplett die Kontrolle über die Bewertung deiner eigenen Leistung.
Total. Du fragst dich ständig, habe ich da hinten am Schreibtisch diesen winzigen Kaffeefleck übersehen? War ich schnell genug?
Und diese konstante Ungewissheit wird ja durch die Kameraperspektive noch drastisch verstärkt.
Oh ja. Das Kamerasystem, das wollte ich unbedingt noch ansprechen. Das Spiel wechselt nämlich dynamisch zwischen First Person und Third Person.
Was eine sehr bewusste psychologische Manipulation des Spielers ist.
Wie genau?
Naja, wenn Ashley arbeitet, also wenn sie putzt, oder wenn sie in blanker Panik vor dem Hausherrn fliehen muss, dann zwingt dich das Spiel gnadenlos in die Ego-Perspektive.
Also First Person.
Genau. Psychologisch betrachtet ist das extrem wirkungsvoll, denn First Person raubt dir dein peripheres Sichtfeld.
Du hast also permanent diesen stressigen Tunnelblick, du wischst den Boden direkt vor dir und siehst buchstäblich nicht, ob der Hausherr oder so eine blöde Wache gerade lautlos hinter dir den Raum betritt.
Ganz genau. Die Arbeit an sich wird zur klaustrophobischen Falle.
Und wann wechselt es dann in Third Person?
Erst in den wenigen Freizeitphasen. Wenn Ashley sich einigermaßen in Sicherheit wähnt, dann zieht die Kamera zurück und du siehst sie von außen.
Ah, und dann siehst du plötzlich den ganzen Raum, du kannst um Ecken schauen, hast Übersicht und fühlst dich wieder halbwegs in Kontrolle.
Richtig. Und dieses ständige Wechselbad aus eingeengter, paranoider Arbeitsansicht und dieser befreienden Übersicht manipuliert dein Stresslevel natürlich enorm.
Okay, wow. Also, wenn ich mir das alles so anhöre, wir haben hier eine Mischung aus knallharter Immersive Sim, gnadenlosem Stealth und psychologischem Horror.
Und das alles in der Unreal Engine 5.
Ja, und da klingeln bei mir ehrlich gesagt ein bisschen die Alarmglocken. Das wird von einem Solo-Entwickler gebaut.
Ja, das ist ein massives Unterfangen für eine Person.
Total. Ich meine, ich sehe diese gigantischen Features, das dynamische Inspektionssystem, die dynamischen Wechselperspektiven und dann diese UE5-Optik. Hebt der Entwickler sich mit so einem monströsen Projekt auf der Steam-Seite nicht völlig an den eigenen Featurelisten?
Das ist eine sehr gesunde und berechtigte Skepsis, absolut. So einen Satz wie Solo-Entwickler baut gigantische Open-World-Villa in Unreal Engine 5. Das klingt in der Industrie oft nach Icarus, der zu nah an die Sonne fliegt.
Eben. Das haben wir schon 100-mal scheitern sehen.
Aber, und das ist das große Aber, wenn wir uns die Steam-Store-Seite von Deadly Shaft genau ansehen, dann scheint Harchers da extrem methodisch und realistisch vorzugehen.
Okay. Inwiefern?
Das Spiel wird ganz klar als Singleplayer-Titel im Early Access positioniert. Mit dem passenden Text natürlich, also Female Protagonist, Stealth, Immersive Sim und Multiple Endings.
Gut, Multiple Endings ist natürlich auch wieder viel Arbeit.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist seine Release-Strategie für den Early Access.
Ah, weil er eben nicht sofort die komplette gigantische Villa auf uns loslässt, oder?
Richtig. Er veröffentlicht zum Start des Early Access ausschließlich das Erdgeschoss der Villa.
Nur das Erdgeschoss?
Genau. Und er kommuniziert auf der Store-Seite super offen und transparent, dass er der Community einfach keine unfertigen, verbuggten Bereiche präsentieren will.
Das ist schlau.
Ja, diese riesigen oberen Stockwerke, also diese streng verbotenen Zonen, von denen im Dokument die Rede ist, und die ganzen weitläufigen Außenbereiche der Insel, Vailshore, die kommen erst nach und nach in Updates.
Das zeigt auf jeden Fall, dass der Fokus zuerst auf funktionierenden Kernmechaniken liegt, statt auf leeren, verbuggten Quadratmetern.
Und die Unreal Engine 5 hilft da natürlich enorm, vor allem atmosphärisch.
Wegen der Beleuchtung, ne?
Exakt. Mit dieser neuen Lumen-Technologie, die da drin steckt, sind Schatten halt nicht einfach nur flache, schwarze Texturen auf dem Boden.
Stell dir das mal vor. Du vergisst, diese eine antike Lampe in der Ecke des Flurs zu putzen. Das Licht bricht sich dann total realistisch und düster.
Und plötzlich ist diese dunkle Ecke legitimer, physikalisch korrekter Horror. Du weißt einfach nicht, was da in diesem physikalisch berechneten Schatten lauert.
Boah, diese technologische Qualität bringt uns aber zur unvermeidlichen Preisfrage.
Oh ja, das liebe Geld.
Wir haben hier ja eine Balance. High-End-Grafik auf der einen Seite, aber eben bewusst reduzierter Inhalt eines Early-Access-Starts auf der anderen Seite.
Wie würdest du das einschätzen?
Lass uns da mal völlig ehrlich sein. Das schätzt du ja immer an unseren Analysen. Was ist deiner Meinung nach ein realistischer und fairer Preis? Wenn ich zum Start wirklich nur das Erdgeschoss bekomme, aber dafür eben diese unfassbar tiefen Mechaniken erlebe.
Also wenn wir uns den aktuellen Markt für ambitionierten Indie-Horror mal ansehen, Spieler verzeihen einen begrenzten Umfang durchaus, solange die Qualität wirklich stimmt.
Und der Preis das eben widerspiegelt.
Genau. Ein realistischer Einstiegspreis läge hier vermutlich so zwischen 15 und 20 Euro.
Ja, das klingt fair.
Alles, was zum Start deutlich über 20 Euro geht, würde für ein einzelnes spielbares Stockwerk vermutlich massiven Widerstand provozieren. Da gäbe es direkt negative Reviews.
Da gehe ich absolut mit. 15 bis 20 Euro, das ist so die perfekte Impulskaufgrenze für so ein verrücktes Konzept.
Und der Entwickler gibt auf Steam ja auch direkt an, dass der Preis im Laufe der Entwicklung leicht steigen wird.
Ja, sobald fundamentale neue Inhalte wie diese verbotenen Zonen reinkommen, das ist ein extrem transparentes Modell.
Und dieses Vertrauen versucht Harchers aktuell noch weiter auszubauen. Er lässt die Community ja nicht nur spielen, er bindet sie aktiv in die Entwicklung ein.
Stimmt, das stand auch in den Infos. Wer aktuell auf die offizielle Webseite von Deadly Shaft geht, der findet dann nicht nur diese Roadmap und frische Screenshots,
sondern auch einen riesigen Aufruf?
Genau, Harchers sucht aktiv nach Synchronsprechern. Und zwar für die englische und die deutsche Vertonung.
Und das sind echt keine generischen Hilfe, ich renne vor dem Monster wegrollen.
Null. Die Charakterprofile auf der Website haben es echt in sich.
Die Anforderungen im Casting Call sind sehr spezifisch.
Absolut. Für Ashley wird der explizit eine Stimme gesucht, die sarkastisch, extrem trotzig, manchmal bitter und gerne auch echt arrogant klingen kann.
Das muss man als Sprecherin erstmal hinkriegen, ohne dass der Charakter nach 10 Minuten unerträglich nervig wird für den Spieler.
Das ist ein extrem schmaler Grat.
Und dann haben wir noch den Hausherrn.
Oh ja. Dominant, unheimlich kontrollierend, aber, und das ist das eigentlich Verstörende, absolut höflich.
Ein psychopathischer Sadist im teuren Maßanzug quasi. Exakt. Außerdem werden noch ein düsterer, bedrückender Erzähler gesucht und die kalten, taktischen Funkstimmen der Wachen.
Ich muss ja sagen, ich sehe an deinem Grinsen förmlich, wie du im Kopf schon die Rollen für uns beide hier verteilst.
Haha, völlig erwischt.
Ich dachte mir nämlich, mit deiner sehr ruhigen, so analytischen Art wärst du doch die absolute Idealbesetzung für diesen höflichen Hausherrn.
Ach, wirklich?
Ja. Stell dir vor, du gehst durch so einen virtuellen Flur, fährst mit dem Finger über den Türrahmen und sagst mit deiner entspanntesten Podcaster-Stimme: akzeptabel. Aber wenn ich hier morgen noch Staub finde, lasse ich dich im Keller verhungern.
Haha, ich fürchte, dafür fehlt mir im echten Leben dann doch der nötige sadistische Unterton.
Sicher.
Ja, ganz sicher. Ich sehe mich da deutlich eher in der Rolle der Wache am Funkgerät.
Okay, wie würde das klingen?
Einfach nur kalte, unbestechliche Fakten durchgeben. Sowas wie Zielperson in Sektor 4 gesichtet. Türen verriegeln. Völlig effizient und emotionslos.
Gekauft. Die erbarmungslose Wache nehme ich dir sofort ab. Also Leute, wer von euch da draußen das Gefühl hat, die perfekte Stimme für Ashley, diesen Erzähler, oder eben einen soziopathischen Hausherrn zu haben, checkt unbedingt die Webseite von Hartschers ab. Es ist echt eine extrem coole Gelegenheit, Teil von so einem Projekt zu werden.
Was allerdings bei der Durchsicht dieser ganzen Materialien fast noch überraschender war als dieser Casting-Call,
ja,
das war der Blick in die Zukunft.
Ah, du sprichst den Teaser an.
Ganz genau.
Das hat mich beim Lesen auch total aus dem Konzept gebracht. Ich meine, Teil 1 von Deadly Shaft steuert ja gerade erst auf den Early Access zu. Wir putzen da mühsam das Erdgeschoss.
Und trotzdem gibt es in den Dokumenten bereits handfestes Teasermaterial für ein Sequel.
Für Deadly Shaft 2? Warum teasert ein Solo-Entwickler einen zweiten Teil, wenn der erste noch nicht mal ansatzweise auf dem Markt ist? Das wirkt auf den ersten Blick fast ein bisschen überheblich, oder?
Auf den ersten Blick vielleicht, ja. Aber es signalisiert möglichen Investoren und diesen frühen Early Access-Unterstützern vor allem eines: langfristige Skalierbarkeit.
Ah, er will zeigen, dass das Universum größer ist.
Genau. Hartschers betrachtet diese Putzmechanik nicht als kurioses One-Hit-Wonder. Er plant von Anfang an ein weitreichendes Franchise.
Und im Teaser zu Deadly Shaft 2 wird ja auch deutlich, dass dieser furchteinflößende Hausherr uns erhalten bleibt.
Er kontrolliert die Villa weiterhin, ja, aber die Welt um ihn herum mutiert wohl radikal.
Ich spreche in dem Dokument wörtlich von Überwachung 2.0. Was genau bedeutet das denn für uns Spieler?
Es bedeutet ein massives technologisches und auch okkultes Upgrade. Wir sehen in diesem Sequel dann plötzlich fliegende Drohnen, die das Außengelände mit Suchscheinwerfern patrouillieren.
Das klingt nach richtig hartem Stealth.
Ja, aber auch die übernatürliche Seite eskaliert massiv. Es wird wohl neue Gegnertypen geben, sogenannte Schattenwesen.
Okay, und wie soll Ashley oder wer auch immer da noch überleben? Mit einem verbesserten Wischmopp?
Nein, und das ist der krasse Sprung. Um gegen diese Übermacht überhaupt bestehen zu können, erhält der Spieler im zweiten Teil wohl erweiterte Magiefähigkeiten.
Magie?
Ja, Magie, mit der sich diese Überwachungssysteme und Wachen dann aktiv manipulieren lassen.
Das ist ja ein gewaltiger spielerischer Sprung. Ich meine, wir gehen von "Ich wische heimlich den Kühlschrank aus und verstecke mich heulend unterm Bett" hin zu "Ich manipuliere magisch bewaffnete Drohnen und bekämpfe okkulte Schattenwesen".
Es ist eine krasse Entwicklung, ja. Aber wenn wir das mit dem Gesamtbild der Story verknüpfen, macht es eigentlich absolut Sinn.
Findest du?
Ja, es ist die natürliche Evolution dieser Prämisse. Wenn der Spieler im ersten Teil die Regeln des Hausherrn meistert und versteht, wie man das Putzen perfekt als Alibi nutzt, dann muss das System im zweiten Teil natürlich gnadenloser werden, um diesen Horror überhaupt aufrechtzuerhalten.
Stimmt. Sonst wird's langweilig.
Es ist quasi ein technologisches und okkultes Wettrüsten zwischen Gefangener und Wärter.
Okay, verrückt. Also, wir haben jetzt das Gameplay, diese extrem tiefpsychologischen Mechanismen dahinter, die Technik, die Early-Access-Strategie und sogar schon diese wahnwitzige Zukunftsvision komplett auseinandergenommen.
Fehlt eigentlich nur noch eines.
Unser ultimatives Gamer-Fazit.
Genau.
Wenn ich all das nochmal Revue passieren lasse, also diese stummen Inspektionen, die brutale Erschöpfungsmechanik, dieser völlige Verzicht auf UI-Komfort, dann stelle ich mir am Ende echt nur eine einzige Frage.
Und die wäre?
Würde ich mir diesen extremen Stress nach Feierabend wirklich freiwillig antun?
Das ist die entscheidende Frage am Ende jeder Analyse, ne? Wo stehst du da? Würdest du es spielen?
Ich bin tatsächlich stark bei einem Ja.
Aber?
Ich höre da ein Aber?
Ja, aber mit echten Bauchschmerzen.
Wieso das? Also was ich absolut feiere, ist diese krasse Innovation. Wir sind in der Gaming-Welt ja mittlerweile so unfassbar desensibilisiert gegenüber Monstern, die einfach brüllend aus Wandschränken springen.
Das stimmt. Jumpscares ziehen kaum nach.
Genau. Und deshalb ist dieses Fehlen von billigen Jumpscares und die komplette Reduktion auf diesen schleichenden psychologischen Arbeitsdruck einfach fantastisch.
Und auch das KI-System, oder?
Ja. Dieses intelligente Speichersystem der KI ist genial. Der Hausherr führt ja quasi im Hintergrund so eine unsichtbare Strichliste. Wenn du immer wieder das Wohnzimmer vernachlässigst, merkt er sich das. Er wird dadurch zu einem echten Peiniger, der auf dein Verhalten reagiert und nicht einfach nur zu so einem dummen NPC, der blind seine Route abläuft.
Das organische Gameplay und diese extrem dichte, unvorhersehbare Atmosphäre sind definitiv die Hauptargumente für den Titel. Aber woher kommen dann deine Bauchschmerzen?
Vom Pacing.
Exakt, vom Pacing. Ich meine, 50 Aufgaben sind brutal viel. Wenn die Balance da nicht auf die Millisekunde genau stimmt.
Wenn also das Entkalken der Kaffeemaschine im Spiel sich anfühlt wie echte Lebenszeitverschwendung.
Richtig. Dann kippt dieses eigentlich geniale Horrorkonzept ganz schnell in einen super frustrierenden Grind.
Das ist das Risiko.
Dann putze ich nämlich nicht mehr aus purer Angst vor dem Hausherrn, sondern einfach nur, weil mich so eine endlose, langweilige Checkliste nervt. Und wir dürfen auch diese technische Hürde niemals vergessen.
Die Unreal Engine 5 bei einem Solo-Entwickler, ja. Es im Early Access hundertprozentig noch ordentlich ruckeln und Bugs geben.
Das Balancing zwischen Hausarbeit als extrem spannende Stealth-Tarnung und Hausarbeit als pure Monotonie wird am Ende wirklich über den Erfolg oder Misserfolg von diesem Spiel entscheiden.
Ganz genau.
Ich teile da deine Bedenken bezüglich des Grinds absolut. Aber ich würde es definitiv spielen wollen.
Echt?
Ja. Allein um mal am eigenen Leib zu erfahren, wie effektiv diese konsequente Verweigerung von UI-Feedback wirklich Angst erzeugt. Es ist einfach extrem selten, dass ein Spiel dir ins Gesicht sagt, hey, finde selbst heraus, ob das gereicht hat, um zu überleben.
Das stimmt. Mutige Konzepte verdienen es, gespielt zu werden. Und das hier ist definitiv einer der innovativsten Indie-Titel, die man aktuell so auf dem Radar haben sollte.
Absolut.
Und ein cooler Funfact, Deadly Shaft hat schon jetzt eine offizielle Kategorie auf Twitch.
Ah, krass. Wirklich?
Ja. Sobald der Early Access startet, können Zuschauer sofort dabei zusehen, wie Streamer an diesen Hausarbeiten und dem Hausherrn komplett verzweifeln.
Die Schadensfreude im Chat wird gigantisch sein, wenn ein Streamer zusammengefightet wird, weil er den Pool nicht ordentlich gereinigt hat.
Brillantes Entertainment Design.
Bevor wir den heutigen Deep Dive aber beenden, drängt sich mir bei der Betrachtung dieser gesamten Prämisse noch ein letzter, irgendwie echt unheimlicher Gedanke auf.
Okay, hau raus, ich bin gespannt.
Wir haben heute super intensiv über Ashleys verzweifelte Situation gesprochen. Darüber, dass das ständige Abarbeiten von endlosen, oft völlig sinnlosen Listen und dieser blinde Gehorsam gepaart mit der lähmenden Angst vor so einer unangekündigten Bewertung durch einen übermächtigen Hausherrn,
dass ihr absolut einziger Weg ist, um in diesem System nicht drakonisch bestraft zu werden.
Richtig. Und wenn wir diesen psychologischen Käfig jetzt mal komplett abstrahieren, dieses ständige Erschöpfungsmanagement am absoluten Rande des Burnouts, die unsichtbare Überwachung der eigenen Leistung, das verzweifelte Hoffen auf ein knappes Akzeptabel vom Boss.
Oh mein Gott. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Wie sehr unterscheidet sich Ashleys Horrorgefängnis in dieser digitalen Villa eigentlich noch von vielen modernen Arbeitsstrukturen und Hierarchien in unserem echten Leben?
Wow. Okay. Das ist wirklich, das ist bitter.
Oder?
Da fängt man diese Analyse über ein wildes Stealth-Survival-Spiel an, in dem man mit einem Wischmob ums nackte Überleben kämpft. Und ganz am Ende zerstörst du mir einfach mein komplettes Weltbild über das moderne Angestelltenverhältnis. Großartig, wirklich.
Gern geschehen.
Also, falls du da draußen morgen im Büro stehst, dir deinen Kaffee machst und dein Chef steht plötzlich hinter dir und murmelt leise, akzeptabel. Dann lauf so schnell du kannst, bevor dein Social-Status in den Keller rutscht.
Haha, genau.
Danke fürs Zuhören heute, pass auf deine Erschöpfungswerte auf und wir hören uns beim nächsten Mal.